ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast geht es um die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg, um militärpolitische und politische Diskussionen zum Thema, auch um angrenzende Themen. Wir besprechen das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Auch heute wieder zugeschaltet aus Berlin. Tag, Herr Bühler.
Danke, Deisinger.
Wir schauen natürlich auch heute auf die aktuelle Lage. Damit verbunden gibt es wieder mal Anlass und auch Bitten von Hörerinnen und Hörern, die Frage aufzugreifen: Ist die Ukraine gerade dabei, den Krieg zu verlieren? Es soll um die Vorstellung der Trump-Administration gehen, diesen Krieg zu beenden. Da ist ja einiges in die Öffentlichkeit gelangt, über das man reden sollte oder auch nicht. Und wir wollen die Frage nochmal aufgreifen: Was ist denn nach dem Krieg? Also wie wird ein möglicher Frieden abgesichert? Wer soll das tun? Könnte und sollte die Bundeswehr dort mitmachen? Und mit welcher Art Mandat? Auch das ist ja derzeit stark in der Diskussion. Wir zeichnen diese Folge auf am Mittwoch, 29. Januar 2025. Es ist jetzt kurz nach 12 Uhr. Hören können Sie das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der App der ARD Audiothek. Die aktuelle Lage, Herr Bühler, Ihre Einschätzung vielleicht zunächst mal wieder ganz kurz im Überblick.
Also für den kurzen Überblick ist die Überschrift eigentlich die gleiche wie in der Vorwoche und sie lautet unverändert. Allerdings mit erkennbar niedrigerer Intensität, die aber dennoch auf hohem Niveau ist. Das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber wenn Sie die Anzahl der Angriffe nehmen aus dem November und Dezember und die vergleichen mit dem Januar, der jetzt ja fast um ist, dann liegt das deutlich darunter. Unverändert ist aber auch, dass die Russen nach wie vor die Initiative haben entlang der Front bei der Bodenoperation. Unverändert ist, dass die Ukraine Nacht für Nacht mit Shahid-Drohnen überzogen wird, mit Angriffen, insbesondere auf zivile Infrastruktur. Und unverändert ist, dass die Ukraine weitermacht mit ihren Operationen in der Tiefe. Also gegen Ziele, die die Ukraine unmittelbar bedrohen, die aber zum Teil auch in Russland liegen.
Dann schauen wir mal auf die bekannten Brennpunkte und auch wenn der große Zusammenhang, sage ich mal, unverändert ist, vielleicht gibt es an dem einen oder anderen Brennpunkt ein paar wichtige Änderungen zum Stand von vor einer Woche. Das will ich vielleicht heute auch erstmal nur im Überblick erfragen. Vielleicht klammern wir diesen Raum Pokrovsk dabei auch erstmal aus.
Ja, dann fangen wir an in der Region Kursk. Hier ist die Lage tatsächlich auch unverändert. Es gibt Angriffe und Gegenangriffe gegenseitig. Das kontrollierte Gebiet der Ukraine dürfte etwa überschlägig 40-50% jetzt noch sein. Es hat also schon Geländeverluste gegeben in den letzten Wochen. Aber die Russen scheinen es nicht fertig zu bringen, die Ukraine aus der Region Kursk zu vertreiben. Von den Nordkoreanern gibt es Meldungen, dass sie rausgenommen worden sind aus der vordersten Linie, offensichtlich zur Auffrischung. Sie haben ja sehr starke Verluste erlitten, bis zu einem Drittel sind die Zahlen, die da genannt werden, die auch plausibel genannt werden, weil sich die Ukrainer eben nicht in diesem Drohnen- und Artilleriekrieg zurechtfinden und Angriffe mit 30, 40, 50 Soldaten über offenes Feld dort veranstalten, was natürlich in großen Verlusten resultiert. Dann gehen wir einen Schritt weiter in die Region Kharkiv. Auch dort die Situation unverändert. Das heißt, nach wie vor keine hohe Priorität für die Russen. Wovchansk ist stark unter Druck. Diese Stadt innerhalb der Region Kharkiv könnte sein, dass der Südrand von Wovchansk erreicht wird durch die Russen, obwohl sie dort keine hohe Priorität haben. Ich wiederhole es nochmal. Kupiansk ebenfalls unverändert. Der Brückenkopf wird ausgebaut, der nördlich von Kupiansk über den Oskil-Fluss geschlagen worden ist. Und die Angriffe direkt auf Kupiansk gehen auch weiter, allerdings ohne Erfolg. Weiter im Süden, der Brennpunkt Chassifyar, also 10, 15 Kilometer westlich von Bachmut. Bachmut ist im Mai 2023 eingenommen worden von den Russen. Also über diese Geländegewinne sprechen wir seither. Und die Schlacht da um Chassifyar dauert ja nun auch schon Monate. Hier sieht es so aus, dass der Kernbereich von Chassifyar, der westliche Kernbereich, nun angegriffen wird. Es gibt hier Orts- und Häuserkämpfe in Chassifyar. Es wird irgendwann mal aufgegeben werden müssen, damit ist zu rechnen. Aber wie lange das dauert, das kann man heute noch nicht absehen. Und schließlich Toretsk, auch einer unserer Schwerpunkte. Hier sieht es so aus, dass die Stadt nahezu vollständig eingenommen ist. Es wird am nördlichen Stadtrand da noch gekämpft. Aber ich denke, da werden wir in den nächsten Tagen die Erfolgsmeldung hören aus Moskau, dass Toretsk endgültig gefallen ist.
Und am Raum Pokrovsk wollen wir natürlich nicht vorbeigehen. Das ist dieser Großraum Pokrovsk. Dazu zählen wir mal Ortschaften wie Kurakowe, das ist Luftlinie etwa 30 Kilometer südlich von Pokrovsk, oder auch Velika Novosilka, Luftlinie etwa 50 Kilometer südwestlich von Pokrovsk entfernt. Vielleicht beginnen wir mal bei der in Anführungszeichen namensgebenden Stadt, also bei Pokrovsk selbst.
Also Pokrovsk ist ja diese mittelgroße Stadt im Donbass. Vor dem Krieg lebten dort 50.000 Einwohner. Das ist nach wie vor der Schwerpunkt der Russen. Die Stadt muss im Zusammenhang allerdings gesehen werden mit einer im Osten von Pokrovsk gelegenen Stadt, Myrnohrad. Sie hat auch knapp 50.000 Einwohner und insgesamt ist das eben eine Doppelstadt, die dann insgesamt auf eine Großstadtstärke kommt. Hier haben die Russen schon vor einigen Wochen begonnen, nicht frontal gegen zunächst Myrnohrad anzugreifen, sondern die beiden Städte südlich und südwestlich zu umgehen. Wenn man mal ein Ziffernblatt, ein Uhrblatt auf Pokrovsk legt, dann stehen die Russen etwa auf 2 Uhr vor Myrnohrad. Und auf 6 Uhr im Süden an den Außenbezirken von Pokrovsk und stoßen auf 9 Uhr, also im Westen der Stadt, an der Stadt vorbei Richtung Norden. Pokrovsk hat Straßen- und Eisenbahnlinien in alle Richtungen, deshalb ist die Stadt ja auch so wichtig für beide Seiten. Bisher sind 2 Eisenbahntrassen, die nach Südosten, Süden und Südwesten verlaufen, in russischer Hand. 2 Trassen nach Norden und Nordwesten sind für die Ukraine zur Versorgung noch offen. Bei Straßen gibt es 7 so Straßen vom Charakter Bundes- oder Kreisstraßen. Von denen sind die 4 südlichen in russischer Hand. 3 leistungsfähige Straßen nach Nordwest, Nord und Nordost sind für Ukraine für die Sorgung noch nutzbar. Wenn auch, wie bei den Eisenbahnen, eingeschränkt, weil sie natürlich unter Beschuss der russischen Artillerie und weitreichender Waffen sind. Darum geht es also in Pokrovsk und in Myrnohrad, die Straßen und die Eisenbahnen unter Kontrolle zu bekommen, damit die ukrainischen Versorgungslinien nach Pokrovsk und nach Myrnohrad unterbrochen werden können und damit die Ukrainer zur Aufgabe, insbesondere der Stadt Pokrovsk, gezwungen werden. Diese schon vor einigen Wochen vermutete Absicht wird also immer deutlicher erkennbar. Das werden die Russen in den nächsten Wochen versuchen abzuschließen. Durch die Eingreisung wird auch vermieden, dass die Stadt dem Erdboden gleichgemacht wird, wie in anderen Städten. Offensichtlich soll Pokrovsk für die Russen ebenso wie bisher für die Ukraine eine wegen der verkehrsgünstigen Lage ähnlich hohe logistische Funktion besitzen für den weiteren Kriegsverlauf. Zusätzlich stehen die Russen südwestlich von Pokrovsk nur noch wenige Kilometer vor der Oblastgrenze. Dnipropetrovsk, das sind 3-4 Kilometer, mehr sind es nicht mehr. Das wäre schon ein Propagandaerfolg für Putin, wenn er sagen könnte, er ist jetzt in eine andere Region dort eingedrungen. Militärisch macht das aber wenig Sinn. Ich denke, dass sie, wenn sie nur aus militärischen Überlegungen weiter angreifen, ich denke, dass sie zunächst die Einschließung von Pokrovsk abschließen.
Dann die beiden Ortschaften, die ich noch genannt hatte, Khodorkovo ist ja schon seit Dezember schon unter russischer Kontrolle. Wenn wir jetzt zu dem Ort nichts Gesondertes sagen, dann haben wir ihn also nicht vergessen. Ich hatte ihn eigentlich nur zum besseren geografischen Verständnis genannt. Aber Velika Novosilka, eine Ortschaft, in der ukrainische Truppen von Einkesselung bedroht waren. Zu dieser Ortschaft gab es ja durchaus widersprüchliche Meldungen. Also einmal haben die Russen die schon eingenommen, dann wieder doch nicht. Später meldet die Ukraine, dass die Truppen nicht von Einkesselung bedroht seien, nur um dann Stunden später mitzuteilen, man würde die Truppen abziehen, damit sie letztlich nicht eingekesselt werden. Haben Sie sich, ich sag mal, einen genauen Blick auf den Stand der Dinge dort zusammenreimen können? Also, obgleich ich weiß, dass mit Zusammenreiben es natürlich für Sie nicht getan ist, ist ja auch nicht erwägt, sich dort einen Überblick zu verschaffen. Und war auch nicht despektierlich gemeint.
Nee, also da muss man sich auch nicht zusammenreimen. Diese Stadt Velika Novosilka, das ist eine Kleinstadt mit etwa 6000 Einwohnern, ist an die Russen gefallen. Es gab da widersprüchliche Meldungen, das ist richtig, von beiden Seiten, das habe ich auch so wahrgenommen. Aber das ist auch an der Tagesordnung. Wenn Sie sich erinnern an Khodorkovo über die Weihnachtstage, an die Meldungen, das ging ja mehrere Tage hin und her, erobert oder nicht erobert. Manchmal ist das Kriterium eben das Stadtzentrum zu gewinnen, dort die russische Flagge zu hissen und dann hat man die Stadt erobert, während noch ganze Stadtteile eben von den Ukrainern kontrolliert werden. Und so muss man sich das auch in Velika Novosilka vorstellen. Es gibt aber, weil Sie Khodorkovo angesprochen haben, es gibt zwischen dieser Stadt Khodorkovo am Stausee und Velika Novosilka einen weiteren Abschnitt, überwiegend in freiem Gelände, wo sich die Ukrainer auch bald herauslösen müssen, um nicht eingeschlossen zu werden.
Das ist genau wo? Wollen Sie da noch Näheres zu sagen?
Das ist ziemlich in der Mitte zwischen Khodorkovo und Velika Novosilka. Ich habe jetzt kein Dorf im Gedächtnis, das dort liegt. Das ist, wie gesagt, freies Gelände und das ist ein Abschnitt, der 5-6 Kilometer in Ost-West-Richtung ist und vielleicht 3-4 Kilometer breit ist. Also da können nicht viele Ukrainer sein in diesem offenen Gelände. Aber nichtsdestoweniger, der Frontverlauf hat diese Einbuchtung nach wie vor. Und das werden die Russen versuchen zu schließen, diese Lücke, um damit auch die Front zu begradigen.
Das kann man sich ja auch mal ruhig auf einer Karte angucken. Und zum Thema Karten will ich Sie ohnehin noch was fragen. Interessierte konnten sich ja hierzulande ansatzweise ein Bild machen, also indem sie zum Beispiel Material, Kartenmaterial von militaryland.net genutzt haben. Das hatten Sie auch öfter empfohlen. Nun wird die, ich sag mal, Einsatzkarte dort seit Anfang des Jahres, habe ich gesehen, nicht mehr aktualisiert. Macht das auch für Sie schwieriger, Herr Bühler?
Nein, das kann ich nicht sagen. Es gibt ja Alternativen. Aber das Positive an Military Land war, dass man ungefähr sehen konnte, wo welcher Truppenteil eingesetzt ist. Das bringen andere Plattformen nicht. Aber es ist immer noch eine gute Internetseite, auch wenn Sie jetzt Ihre sogenannte Deployment Map nicht mehr produzieren aus technischen Gründen. Es ist trotzdem eine gute Internetseite, um sich über die Truppenteile der Ukraine, ihre Zusammensetzung, Gliederung und so weiter zu informieren.
Also wenn es zum Beispiel darum geht, sich den Frontverlauf anzuschauen, dann kann man ja beispielsweise auch bei Deep State Map nachschauen. Also wenn ich auf deren Karte gucke, also dort scheint ja alles aktuell zu sein.
Ja, das ist eine Karte, die den Frontverlauf gut wiedergibt, sehr verlässlich ist, die ich auch nutze.
Und haben Sie noch andere Alternativen, über die wir möglicherweise im Podcast noch gar nicht gesprochen hatten?
Ich denke, wir haben schon vor längerer Zeit allerdings, und deshalb ist es vielleicht gut, wenn wir es wiederholen, es gibt eine weitere, das ist die Ukraine Control Map, die ich von Zeit zu Zeit nutze, um das zu überprüfen, was bei Deep State nun angegeben wird. Es gibt eine andere Seite, die heißt War Mapper, die zeichnet sich aus, dass sie auch gute Statistiken hat. Und es gibt natürlich die mehr skizzenhafte Darstellung beim Institute for the Study of War, also ISW. Das ist vielleicht die Webseite, die für all diejenigen am geeignetsten ist, die nicht ganz so tief einsteigen wollen.
Okay. Wir sind ja noch bei der aktuellen Lage. Dazu gehören die Operationen in der Tiefe beider Seiten, also die Angriffe mehr oder weniger weit hinter der Frontlinie am Boden. Wie sieht es damit aus? Beginnen wir mit den Angriffen der Ukraine.
Also wie ich es eingangs schon gesagt habe, unverändert. Die Ukraine greifen immer systematischer und auch wiederholt einzelne Ziele an, die für sie eine militärische Bedrohung darstellen. Da setzen sie ein, so 20 bis 50 Drohnen pro Nacht in der letzten Woche an einem Tag. Ich glaube, es war Donnerstag, da waren es nochmal 100 pro Nacht. Was ist getroffen worden? Also zwei herausragende Ziele würde ich hier nennen. Das ist einmal ein Munitionsdepot in der Region Oryol, in der Shahid-Drohnen gelagert werden. Dort ist offenbar ein erheblicher Schaden entstanden. Das hat man an den Sekundärexplosionen gesehen. Das kann man sehr schön im Internet nachvollziehen. Ein zweites ist ein wiederholter Angriff auch auf die Raffinerie in Ryazan. Das ist eine der größten Raffinerien Russlands, die eben auch die russische Armee versorgt. Es gibt andere Treibstoffdepots, Militärlager. Es gibt einen Rüstungsbetrieb in der Region Bryansk, den es getroffen hat. Der Flugplatz Engels in der Saratow-Region mit seinen strategischen Bombern, die Marschflugkörper abfeuern, ist erneut getroffen worden. Die Tupolev 95, also diese strategischen Bomber, sind auch in die Luft gebracht worden, um sie vor den Drohnenangriffen zu schützen. Auch das ist ja bemerkenswert.
Dann die Angriffe der Russen, also auch mit Drohnen, Marschflugkörpern, Raketen?
Also hier auch unveränderte Tendenz. 50 bis 100 von diesen iranischen Shahid-Drohnen, Kamikaze-Drohnen. Gleiches Zielmuster, wie wir es seit Monaten schon erleben. Heizkraftwerk in Saporischschja beispielsweise, Wohnhäuser. Wobei man immer sagen muss, manchmal wird die zivile Infrastruktur auch dadurch geschädigt, dass abgeschossene Drohnen dann runterfallen und Brände auslösen. Das kann es auch geben. Man kann also tatsächlich nicht seriös sagen, was war denn das eigentliche Ziel. Von den Drohnen werden nach wie vor sehr viele abgeschossen und der Rest wird durch elektromagnetische Störung so abgelenkt, dass sie entweder zurückfliegen oder irgendwo niedergehen, ohne Schaden anzurichten.
Aus all den genannten Fakten, also sprich den militärischen Aktionen und dem jeweiligen Widerstand dazu, ergibt sich ja für Sie und auch für jeden anderen Beobachter ein gewisses Lagebild und auch eine Einschätzung, an welcher Stelle des Krieges wir derzeit tatsächlich stehen. Da dies ja nun Wertung und Beurteilung beinhaltet, ist das natürlich immer subjektiv und hört sich bei dem einen Experten so und bei dem anderen Experten so an. Das war eigentlich auch immer schon so. Was aber noch nicht immer so war oder zumindest zu sein scheint, ist, dass die Bewertungen so weit auseinandergehen, wie gerade möglicherweise jetzt. Ich will mal hier die Mail von Michael Niegel einführen. Er hat uns geschrieben, nachdem er am Donnerstag vergangene Woche bei ZDF heute live die Ausführungen von Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer gehört hat. Herr Niegel bezieht sich da auf generelle Äußerungen, die Oberst Reisner gleich zu Beginn des Interviews mit ihm gemacht hat. Ist ganz kurz, lassen Sie uns mal reinhören.
Die Zeit spielt für Russland und der Ukraine läuft die Zeit davon und die Ukraine ist gerade dabei, diesen Krieg zu verlieren. Das muss uns bewusst sein.
Sagt also Oberst Markus Reisner, mit dem wir hier im Podcast ja auch schon mal gesprochen haben. Und Michael Niegel schreibt in seiner Mail Folgendes, jetzt zitiere ich mal. Während bisher unser General und der Oberst die Lage grundsätzlich ähnlich einschätzten, scheinen nun die Beurteilungen auseinanderzugehen, denn Herr Bühler verstehe ich auch in den letzten Podcasts so, dass die Ukraine ein erfolgreiches Verzögerungsgefecht an den Brennpunkten der Front führt und so unter kontrollierter Aufgabe relativ kleine Räume der russischen Armee sehr hohe Verluste zufügt, die sie auf Dauer nicht kompensieren kann. In Klammern Stichwort technologische Abwärtseskalation oder Leeren der russischen Waffenlager. Klammer zu. Der Zeitraum von mehreren Jahren, die Russland zum Erreichen seiner minimalen Kriegsziele braucht, bei gleicher Geschwindigkeit wie 2024, wäre also für die russische Armee nicht durchzuhalten, während wirtschaftliche Probleme dem Land zunehmend zusetzen werden. Kann sich General Bühler hierzu klar positionieren? Ist die Ukraine in der Lage, bei gleichbleibender bzw. geplanter Unterstützung des Westens auch in den nächsten 1 bis 2 Jahren eine erfolgreiche strategische Verteidigung aufrechtzuerhalten? Wird die russische Armee bei gleichbleibenden Verlusten den Krieg in 2 Jahren überhaupt noch weiterführen können? Kann Russland dem politischen und wirtschaftlichen Druck so weit widerstehen, dass es kommende Verhandlungen aus der Position der Stärke leiten wird? Wer sitzt am Ende am längeren Hebel? Teilt Herr Bühler die Einschätzung von Oberst Reißner oder sieht er die Lage und den Ausblick anders? Zitat Ende. Ich will ganz kurz an Reißner noch mal erinnern. Letzter Satz von ihm war ja sinngemäß, die Ukraine ist dabei, diesen Krieg zu verlieren. Herr Bühler, welche Antworten haben Sie für Herrn Nigel?
Also die kurze Antwort ist nein, das teile ich nicht. Da komme ich zu einer anderen Beurteilung. Aber Sie wissen, Herr Deisinger, ich mache das äußerst ungern, wenn ich über andere sprechen muss, über andere Kommentatoren oder Beobachter dieses Krieges. Aber in diesem Fall ist es vielleicht gerechtfertigt, weil es doch so eine plakative Aussage ist, die man hinterfragen muss. Wäre ganz gut, wenn er dabei wäre und sofort reagieren könnte. Aber nun ist er nicht da und dann mache ich jetzt mal den Versuch, meine Position darstellen. Mhm. Wir sehen ja, wenn wir uns Mühe geben, mehr oder weniger dieselben Fakten. Also alle Fachleute, die sich da äußern zu diesem Ukraine-Krieg. Es liegt also an der Beurteilung des Ist-Zustandes, wo wir manchmal Ablagen haben. Daher kommen eben diese eine oder andere Abweichung. Prognosen sind schwierig. Das ist uns allen klar. Erst recht eine Prognose, dass die Ukraine dabei ist, den Krieg zu verlieren. Dazu braucht man wesentlich mehr Fakten, als irgendeinem Beobachter hier im Westen zur Verfügung stehen. Für solche Prognosen braucht es Fachleute aus vielen Bereichen, nicht nur Militärs. Es braucht Wirtschaftsfachleute, Finanzfachleute, echte Russland- und Ukraine-Kenner, die umfassende Analysen zunächst zum Ist-Zustand und später zur Zukunftsprognose anstellen. Solche Analysen gibt es, nur der Nachteil ist, sie sind nicht öffentlich. Es ist davon auszugehen, dass die umfangreichen Anlagen zu dem Selenskyj-Plan, Selenskyj-Siegesplan, Sie erinnern sich, genau solche Potenzialbetrachtungen enthalten haben. Potenzialbetrachtungen in unterschiedlichen Bereichen für beide Seiten, Hochrechnungen für die nächsten Jahre. Also wenn man als Beobachter solche Analysen hätte, könnte man natürlich belastbare Aussagen treffen. Was man machen kann, ist, dass man Trends beurteilt. Und da sehe ich auch, wie Herr Reißner, Abwärtstrends beim Personal, bei der Rekrutierung, Organisation, Ausbildung. Das trifft für beide aber allerdings zu. Abwärtstrends beim Lagermaterial der Russen. Unser Hörer hat es angesprochen. Aufwärtstrends bei der ukrainischen Rüstungsindustrie. Da sieht es im Augenblick so aus, dass 30% der Waffen, die die Ukraine braucht, und der Munition mittlerweile in der Ukraine hergestellt werden. 30% kommen aus Europa und 40% kommen aus den USA. Also die vielfach totgesagte Rüstungsindustrie der Ukraine ist in der Lage, fast ein Drittel der Munition und des Geräts zu produzieren und der Truppe zuzuführen. Wer hätte das doch am Anfang des Krieges gedacht? Aufwärtstrends bei der ukrainischen Fähigkeit, militärisch relevante Ziele in Russland zu bekämpfen, das hatten wir gerade. Aufwärtstrends allerdings auf beiden Seiten, auch im Rahmen der elektronischen Kampfführung. Da sind die Russen traditionell ja sehr stark, da hat die Ukraine sehr stark aufgeholt. Und vor allen Dingen auch im Drohnenkrieg. Hier ist es auch so, dass beide Seiten sehr innovativ sind im Einsatz von Drohnen. Natürlich, das ist der dritte Punkt, es ist immer so, dass irgendetwas passieren kann, was wir heute überhaupt noch nicht auf dem Schirm haben, was wir überhaupt nicht sehen können. So ein Krieg ist eben nicht in vollem Umfang berechenbar. Mit Stand von heute aber wird der Krieg, Unterstützung vorausgesetzt, das ist ja das Gleiche bei Herrn Reißner und auch bei mir, dass wir sagen, Unterstützung vorausgesetzt, wird weitergehen und keine Seite kann ihn schnell gewinnen und verlieren. Ich habe in einem unserer ersten Podcasts gesagt, der Krieg wird lange dauern und der dahinterliegende Konflikt wird uns noch Jahrzehnte beschäftigen. Ich glaube, fürchte ja, diese Beurteilung hat sich bisher als richtig erwiesen, mindestens was den Krieg angeht, wahrscheinlich auch was den Konflikt insgesamt angeht. Letzter Punkt, vielleicht zu der Frage, wer hätte gedacht, dass die Ukraine heute mehr eigenes Territorium kontrolliert als im April 2022? Damals hielten die Russen 25% der Ukraine besetzt. Heute sind es trotz der erheblichen taktischen Erfolge der Russen im letzten Jahr, im Jahr 2024, nur 18,x%. Genau habe ich es jetzt gerade nicht im Kopf. Also das sieht man, wenn man das wieder ins Verhältnis setzt zu der Geschichte des Krieges und zur Größe der Ukraine, dass wir da nicht um große Geländegewinne sprechen. Aber es ist schon ein Punkt, es gibt Trends, die einen nachdenklich machen müssen auf der Ukraine und der liegt insbesondere zurzeit auf dem personellen Sektor. Das Materielle ist natürlich auch immer eine permanente Herausforderung für die Ukraine, das zu bekommen aus dem Westen oder auch selbst zu produzieren. Aber das scheint man im Augenblick in dem Griff zu haben.
Ich will mal noch ein bisschen nachhaken. Also Reißner sagt ja nicht, dass die Ukraine den Krieg verliert. Er redet ja von einem Prozess, von einem Trend über einen gewissen Zeitraum und sagt, die Ukraine ist dabei, diesen Krieg zu verlieren. Also ist das wirklich eine Aussage, die man so nicht treffen kann? Ich will zur Verdeutlichung vielleicht ein anderes Bild noch wählen. Also nehmen wir mal beim Sport irgendeinen Langstreckenlauf. Ganz vorne seit geraumer Zeit ein Läufer, der immer wieder ein paar Sekunden gut macht. Und wenn der Reporter jetzt sagen würde, Läufer XY ist dabei, diesen Lauf zu gewinnen, was ist denn da falsch dran? Er sagt dann nicht, dass er den Lauf gewinnt, weil er natürlich nicht einschätzen kann, welche Reserven die Verfolger in den Minuten darauf noch mobilisieren können oder ob XY nicht vielleicht auch noch einen Schwächeanfall erleidet. Also so verstehe ich Reisende zumindest. Und wenn ich es so verstehe und er es vielleicht so meint, liegen sie dann nicht doch wieder nah beieinander, Herr Bühler?
Also zunächst zu Ihrer Einführung. Der Krieg ist, wie wir beide wissen, kein Schachspiel, ist auch kein sportlicher Wettkampf. Und deshalb mag ich solche Vergleiche nicht, auch wenn sie manchmal auf der Hand liegen. Insbesondere dieser Krieg wird ja von Beginn an von den Russen erbarmungslos, brutal, menschenverachtend geführt. Und von daher sind Vergleiche, glaube ich, da nicht so angebracht. Was heißt eigentlich gewinnen oder verlieren in diesem Zusammenhang? Da muss man doch zuallererst auf die Kriegsziele des Angreifers schauen. Russland wollte erklärtermaßen die Ukraine als souveränen Staat auslöschen. Die Ukrainer sind ja nach Putins Lesart kein eigenes Volk. Die Ukraine sollte demilitarisiert werden, die nächste Forderung. Also so hat sich Putin Gewinnen vorgestellt. Davon ist er weit entfernt. Putins Armee und sein gesamter Propagandaapparat führt einen Zermürbungskrieg. Das ist eine treffendere Übersetzung des englischen Begriffs War of Attrition als das andere Wort, das heute häufig und von vielen verwendet wird, Abnutzungskrieg. Abnutzungskrieg greift zu kurz. Im Übrigen nutzen sich ja die Russen personell und auch materiell schneller ab als die Ukrainer. Das kann also nicht ihre Zielsetzung gewesen sein. Zermürbungskrieg zielt auf die Köpfe, den Willen des Angegriffenen, den Willen, den Verteidigungskampf weiter fortzuführen. Das ist der Zweck. Und gleichzeitig natürlich auf den Willen des Westens, die Unterstützung weiter fortzusetzen. Beide dieser Linien beeinflussen sich natürlich gegenseitig und treffen sich in der Ukraine.
War ich damals ein bisschen missverstanden? Also ich wollte den Krieg oder habe den Krieg natürlich nicht mit einem sportlichen Wettkampf verglichen. Ich habe nur versucht, mal anhand eines Beispiels darzustellen, was es bedeutet, wenn man sagt, man ist dabei, etwas zu tun oder es passiert irgendetwas mit einem. Das wollte ich nur versuchen, richtig zu stellen. Ich darf Sie eine Sache noch fragen, Herr Bühler, aber weil das auch in unseren Mails immer mal wieder durchschimmert. Mancher hat den Eindruck, dass der Reisner knallhart versucht, objektiv zu sein und dass Sie, Herr Bühler, immer mal wieder so zur, wie sage ich salopp, blau-gelben Brille greifen und Ihre Einschätzung dann, ob der Parteiname für die Ukraine ein bisschen gefärbt oder verfärbt sind von der Hoffnung, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Können Sie mit solchen Eindrücken von Hörerinnen und Hörern was anfangen?
Nein. Also ich spreche jetzt über mich, nicht über andere. Ich meine, ein Vertreter einer Armee, das muss man ja auch sehen, eines warum auch immer militärisch neutralen Staates, muss das ja auch tun. Das will ich also auch gar nicht kommentieren. Jetzt zu mir. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich aus moralisch-ethischen, auch völkerrechtlichen Gründen auf der Seite der Ukraine stehe, auf der Seite des Opfers. Darüber hinaus ist es in unserem vitalen Interesse, wie mehrfach hier besprochen, dass die Ukraine den Krieg nicht verliert, und zwar im Interesse aller europäischen Staaten. Also das ist mein Ausgangspunkt, zu dem ich stehe. Das heißt aber nicht, dass ich Schönfärberei betreibe, wenn Sie das mit Ihren Farbanalysen da gerade meinen. Dazu bin ich Realist genug. Es kommt eins dazu, und das muss man auch sehen, und das habe ich mir schon längere Zeit schon überlegt. Ich passe sehr genau auf, was ich sage, gerade was solche Prognosen angeht oder Bewertungen. Wir wissen, unser Podcast wird auch in der Ukraine gehört. Sie wissen, dass ich mittlerweile seit 3 Jahren mithelfe, ukrainische Generalstabsoffiziere in Operationsplanung auszubilden. Das mache ich in Estland. Ich muss also mit meinen Aussagen so nah wie möglich an der Realität sein, also im Positiven, aber auch im Negativen, sonst wäre ich unglaubwürdig den Menschen gegenüber. Mehr noch, ich helfe mit gegebenenfalls düsteren Aussagen, dass man den Effekt, den Putin erreichen will mit seinem Zermürbungskrieg, dann auch noch befördert und erst wirksam werden lässt, wenn man eben diese düsteren Aussagen trifft, ohne dass sie durch Fakten und durch die Realität in irgendeiner Art und Weise belegbar sind.
Auch wenn ich Sie natürlich nicht dazu bringen will und drängen will, düstere Aussagen zu treffen, Herr Bühler, es geht ja auch hier um realistische Einschätzung, würde ich dann nochmal weiterfragen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Indizien, die auch Sie natürlich zur Bewertung heranziehen können und das auch tun. Ich will mal das noch immer nicht gelöste generelle Personalproblem der ukrainischen Armee nennen, das sich ja eher zu verschärfen scheint, als dass es kleiner wird. Oder konkreter noch, die, da haben wir drüber gesprochen, in Frankreich ausgebildete Brigade, die von der noch vor dem Fronteinsatz ein Drittel desertiert ist. Einheiten einer anderen neuen Brigade werden nach einer möglicherweise nicht vollständigen Ausbildung direkt an die Front geschickt. Luftwaffentechniker werden nach wie vor als Infanteristen in Fronteinheiten versetzt, obwohl ja eigentlich von höchster Stelle versichert wurde, dass man das nicht mehr tun wolle. Dann ist auch schon wieder ein wichtiger Frontkommandeur abgelöst worden. Das sind ja nur ein paar Beispiele.
Ja, das stimmt. Die Beispiele sind da, sie liegen auf dem Tisch. Die ukrainische Armee, und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, ist keine perfekte Armee, wenn es eine solche überhaupt gibt. Sie hat gute Truppenteile, sie hat weniger gute Truppenteile. Sie hat systemische Schwächen. Das fängt mit der Führungsorganisation an, geht bei der Personalrekrutierung weiter und hört mit der Ausbildung auf. Andere Schwierigkeiten liegen irgendwo dazwischen. Da haben wir ja auch häufig genug drüber gesprochen. Und natürlich steht die Ukraine mit dem Rücken an der Wand. Es ist einfach, am Schreibtisch, im Warmen, ohne Luftalarm, ohne Sorgen um das Leben und von Angehörigen und Freunden zu analysieren, was die Ukraine alles falsch macht, was dort alles falsch läuft und sich auszudenken, was die Ukraine alles besser machen könnte. Da gibt es ja viele Empfehlungen, gerade in der englischsprachigen Presselandschaft. Die Ukraine ist seit 2014 über 10 Jahre im Krieg. Seit 3 Jahren wird sie massiv angegriffen und ihre Souveränität und Existenz bedroht. Die Zivilbevölkerung wird Nacht für Nacht beschossen. Ich möchte nicht wissen, wie es um die Widerstandsfähigkeit manch westlicher Gesellschaft und mancher westlichen Armee nach 3 Jahren Krieg aussieht. Ob man dann auch die Kraft aufbringt, Reformen zu machen, die die Missstände abstellen sollen. Ich weiß nicht, ob das dann auch die richtige Zeit ist dafür, dass es mitten im Krieg gemacht wird. Das macht man besser vorher. Und da sind wir wieder bei der eigenen Situation in der Bundeswehr. Deshalb muss man vorher sehen, dass man so aufgestellt ist, dass man auch einen solchen Verteidigungskampf dann auch bestehen kann. Und das war die Ukraine nur zu teilen. Und gerade in den Bereichen, die ich genannt habe, da hat sie systemische Schwächen. Die können nur langsam beseitigt werden, so würde ich das sehen. Ein Kommandeurwechsel, den hat es schon mehrfach gegeben. Nun ist der, wir würden sagen, Inspekteur des Heeres, seines Befehls aber der Landstreitkräfte selbst eingesetzt worden, um diesen wichtigen Abschnitt der Front von Kharkiv bis runter in den Donbass, also bis Velika Novosilka im Grunde genommen. Das ist der Abschnitt, da sehen Sie schon, dass es in der Führungsorganisation Mängel gibt, Schwächen gibt. Aber da ist dieser Kommandeur zuständig. Warum nun der tatsächlich abgelöst worden ist, der ist ja jetzt stellvertretender Chef des Generalstabs der ukrainischen Armee geworden. Also so schlecht ist es nun auch wieder nicht. Er kann also auch in Uniform bleiben und kann seinen Dienst weitermachen.
Sehen Sie denn tatsächlich eine Chance, dass die Ukraine in Verhandlungen, die vielleicht irgendwann, vielleicht auch demnächst anstehen, von einer stärkeren Position als jetzt auftreten kann? Das ist ja immer mal wieder erklärtes Ziel.
Das ist das Ziel der Ukraine und ich glaube, das Ziel ist auch richtig. Putin kann nur durch Stärke beeindruckt werden und Sie können es ja sehen an dieser Diskussion über verschiedene Möglichkeiten, den Krieg zu beenden. Putin war noch nie so selbstsicher, noch nie so selbstbewusst auch im Auftreten, wie er jetzt in dem letzten halben Jahr war. Er war ganz anders im Jahr 2022, im zweiten Halbjahr, als klar war, dass seine ursprüngliche Zielsetzung nicht erreichbar ist und als er weite Landstriche der Ukraine wieder abgeben musste. Er wird nicht verhandeln im Augenblick, das glaube ich, kann man als gesichert ansehen, weil er sich als Sieger fühlt und das tut er ja trotz der Tatsache, dass er vom Erreichen seiner Kriegsziele meilenweit entfernt ist.
Sie haben gesagt, das Ziel ist richtig, dass man versucht, von einer stärkeren Position aus als jetzt später zu verhandeln. Was Sie mir nicht gesagt haben, was aber meine Frage war, sehen Sie eine Chance, dass die Ukraine tatsächlich eine Chance, dass die Ukraine dieses Ziel erreicht?
Das wird man sehen in den nächsten Monaten, vielleicht auch in den nächsten Jahren erst. Aber nichtsdestoweniger, es gibt keine Alternative, als dieses Ziel weiter zu verfolgen. Es sei denn, es wird eine Vereinbarung getroffen werden können mit Russland, die tatsächlich zu einem gerechten Frieden führen kann. Also da will ich keine Chancen beurteilen. Da will ich einfach nur sagen, hoffen wir es, dass es so ist, dass sie auch diese starke Position erreichen. Und dass Russland auch einsieht, dass es seine Kriegsziele nie wird erreichen können gegen den Widerstand der Ukraine mit der Unterstützung aus dem Westen.
Lassen Sie uns beim Thema Verhandlungen noch mal kurz bleiben, Herr Bühler. Was ist denn hier so nach Ihrer Einschätzung der Stand der Dinge? Also was ist von all dem zu halten, was da angeblich an ebenso angeblichen Vorschlägen durchgesickert ist? Die Ukraine dementiert ja beispielsweise aktiv einen solchen angeblichen Vorschlag, der darauf hinauslaufen soll, dass Russland die besetzten Gebiete besetzt halten darf, dass sich die Ukraine aus Russland zurückziehen muss, also sprich Kursk, dass die Ukraine nicht in die NATO soll, aber bis 2030, glaube ich, EU-Mitglied werden darf. Was meinen Sie zu solchen Dingen?
Also das sind ja Vorschläge, die von anonymen Quellen aus der Trump-Administration oder deren Umfeld an die Presse gespielt wurden. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Am meisten stört mich, dass es keine Sicherheitsgarantien geben soll. Und das ist ja ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil eines Abkommens. Da habe ich große Zweifel oder bin ich mir fast sicher, dass sich die Ukraine nicht darauf einlassen wird. Die Russen wahrscheinlich auch nicht. Warum sollte Putin das tun? Noch hat er gerade mal 60% der Oblast Donetsk erobert, ganz zu schweigen von Cherson und Saporischschja mit ihren Großstädten, die er ja auch beansprucht.
Und auch mal Hand aufs Herz, Herr Bühler, denken Sie, dass sich ein mögliches Abkommen wesentlich am Ende von diesen Punkten unterscheiden wird? Also so bitter, wie das dann wäre. Also ist es für Sie wirklich denkbar, dass die Ukraine wesentliche Teile der besetzten Gebiete wieder zurückbekommt, in Anführungszeichen? Also ich sage zurückbekommt deswegen in Anführungszeichen, weil sie eigentlich nichts zurückbekommen kann, was ihr eigentlich tatsächlich gehört.
Also natürlich können das Elemente eines Waffenstillstands sein, einer Waffenstillstandsvereinbarung, möglicherweise einer Friedensvereinbarung in der Zukunft. Aber da muss eben noch einiges dazu kommen. Ich hatte schon darauf hingewiesen, auf die notwendigen Sicherheitsgarantien. Ohne Sicherheitsgarantien wird die Ukraine es nicht machen können. Was heißt zurückbekommen? Die Ukraine wird auch nicht auf ihren völkerrechtlichen Anspruch verzichten, auch wenn sie vielleicht den Realitäten entlang der Frontlinie durch deren Einfrieren zustimmen muss. Also so drückt es ja Putin immer aus. Also das wird jenseits des Waffenstillstands ein auf Jahrzehnte angelegter Zankapfel sein.
Okay, Herr Bühler, ich bin mal bei quasi Donald Trump, aus dessen Lager ja diese Vorschläge angeblich durchgesickert sind, also bei ihm bleiben, aber vom Ukraine-Krieg mal ein bisschen weggehen für ein paar Minuten. Trump hat ja auch ganz eigene Ambitionen, die er anscheinend versucht, mit aller Härte anzugehen. Das ist sicher auch insoweit nachvollziehbar, als dass ihm jetzt 4 Jahre bleiben für Dinge, die er vielleicht in seiner ersten Amtszeit schon wollte. Damals hat er sich vielleicht gesagt, naja, die nächste Wahl gewinne ich auch, dann habe ich also insgesamt 8 Jahre Zeit. Nun ist es anders gekommen und jetzt hat er nur noch 4 Jahre als Präsident. 4 Jahre, in denen er zum Beispiel Grönland unter US-Kontrolle bringen will. Also ich unterstelle ihm mal dieses gewollte Ergebnis innerhalb seiner letzten Amtszeit. Anderes würde ja wahrscheinlich erstmal auch nicht viel Sinn machen. Was ich zunächst fragen will, Herr Bühler, was sich in manchen Ohren vielleicht mal zunächst wie Satire angehört hat, das mit Grönland, ist aber offenbar keine. Der meint das tatsächlich ernst.
Sieht so aus, ja. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, glaube ich, müssen wir uns Grönland erst nochmal anschauen. Eine Insel im Nordatlantik und in der Arktis, 6-mal so groß wie Deutschland, mit insgesamt gerade mal 57.000 grönländischen Einwohnern. Die Insel gehört seit der Kolonialzeit zum Königreich Dänemark. Dänemark hat dieser Insel in den letzten Jahrzehnten Zug um Zug Autonomie gegeben. Die Insel wird heute von den Grönländern selbst verwaltet, im Wesentlichen bis auf die Sicherheits- und Außenpolitik. Grönland ist nicht Teil der EU. Das ist in den ersten Tagen von manchen falsch gesagt worden. Aber Grönland gehört zum NATO-Gebiet. Dänemark muss Grönland mit erheblichen Mitteln subventionieren, damit die dortige Bevölkerung überleben kann. Auch die EU unterstützt Grönland, obwohl Grönland kein Mitglied ist. Hier geht es im Wesentlichen um Zollfreiheit von Gütern in die EU, im Wesentlichen also Fisch. Dafür haben die EU-Länder Fischereirechte um Grönland herum. Also das ist die Geschichte und das Szenario, über das wir sprechen im Augenblick. Aber nochmal zu Ihrer Frage oder zu Ihrer Feststellung, meint er es tatsächlich ernst? Ja, ich meine, ein Präsident der Vereinigten Staaten, der dies sagt, der dann auch Gespräche führt mit der Ministerpräsidentin von Dänemark, ja, was soll ich dazu sagen? Natürlich meint er es ernst.
Welche Bedeutung hat denn Grönland für die Sicherheit der USA tatsächlich?
Ja, es geht im Wesentlichen um die Seewege rund um Grönland. Grönland gehört ja zum amerikanischen Kontinent. Seewege, die im Zuge des Klimawandels freier befahren werden können. Und es geht um die Kontrolle des Gebiets insgesamt, das wichtig für die USA ist, weil dort Frühwarnsysteme installiert sind, die auf Abstand zu den USA anfliegende Interkontinentalraketen entdecken und verfolgen können. Früher war das auch ein Flugplatz während des Kalten Krieges. Das heißt, der Flugplatz wird immer noch da sein, aber nicht betrieben in größerem Umfang. Das ist in Thule, heißt das. Das ist in Westgrönland. Also es gibt erhebliche Sicherheitsinteressen der NATO und natürlich auch der USA selbst.
Aber dieses Frühwarnsystem zum Beispiel, das ist ja heute schon da. Heißt das, dass diese Sicherheitsfunktion für die USA könnte Grönland doch sicher auch erfüllen, ohne dass es ins Eigentum der USA übergeht, oder?
Ja, natürlich. Die Insel ist ja, wie gesagt, NATO-Gebiet und die Amerikaner haben dort seit langem Stationierungsrechte, die man auch ausbauen könnte. Möglicherweise schwingt damit eine gewisse Unsicherheit, was passiert eigentlich mit Grönland, wenn die immer noch mehr Autonomie, vielleicht irgendwann mal Selbstständigkeit bekommen. Es gibt ja auch andere Player dort im insbesondere arktischen Raum im hohen Norden, nämlich China und Russland, die dort tätig sind. Und das sieht natürlich Amerika nicht gerne unmittelbar vor seiner Haustüre.
Dennoch will ich mal meine Fragelinie fortsetzen. Wenn Grönland also genutzt werden kann derzeit für die militärischen Sicherheitsinteressen der Amerikaner, ohne dass es zu den USA gehört, könnte ja auch die Vermutung naheliegen, dass es Trump eigentlich um andere Dinge geht. Also um Dinge, die den USA nur nutzen können, wenn Grönland US-Territorium ist.
Ja, Sie meinen jetzt die Bodenschätze. Grönland ist reich an Bodenschätzen, die durch den Rückgang der Eisfläche noch zugänglicher sind. Aber ich weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Punkt ist. Also die Sicherheitsinteressen sind schon ein wichtiger Punkt für die USA. Wie gesagt, auch sie sind nicht die einzigen Staaten, die ein Auge auf Grönland und auch die Arktis geworfen haben.
Trump hat ja unverhohlen Drohungen ausgesprochen in Richtung Dänemark. Der hat da mit Zöllen gedroht. Er hat wiederholt auch explizit nicht ausgeschlossen, militärische Gewalt anzuwenden. Für wie bedenklich halten Sie das?
Also ich halte das für mehr als bedenklich. Auch wenn das mit der militärischen Gewalt so nicht gefallen ist. Jedenfalls habe ich das nicht so rausgehört bei dieser Pressekonferenz. Das war die Frage eines Journalisten, der in dieser Konferenz im Zusammenhang mit Grönland fragte, ob er Trump wirtschaftliche oder militärische Macht ausschließen könne. Und das hat Trump in seiner ihm eigenen Art und Weise spontan verneint. Er hat also nicht von militärischer Gewalt gesprochen, sonst hätte er nicht Power gesagt. Er hat von Economic and Military Power, darüber hat er gesprochen. Bedenklich ist es natürlich auch, weil man solche imperialistischen Äußerungen ja bislang nur aus Russland gehört hat in jüngster Vergangenheit. Bedenklich auch, weil damit ein Eindruck entsteht, dass es legitim ist, ein Staatsgebiet zu vergrößern, Grenzen zu verschieben, wie auch immer, ob man das ankauft oder ob man da militärische Macht ausübt. Hier wird mit den Grundfesten der internationalen Ordnung gespielt und Politik gemacht.
Vielleicht können wir es aber mal ansatzweise zumindest theoretisch durchspielen. Die USA schicken sich an, sich Grönland mit Gewalt einzuverleiben, was natürlich völkerrechtlich ein Unding wäre. Und dann sind die USA in der NATO, Dänemark ist in der NATO. Wer steht denn dann wem innerhalb der NATO bei?
Nochmals, von Gewalt, von Einverleiben hat er nichts gesagt. Wir sollten da aufpassen, dass wir die Sache nicht noch mehr aufblasen und damit noch schlimmer machen, als sie ohnehin schon ist. Und so, wie Sie es gerade geschildert haben in Ihrem theoretischen Szenario, so wird es auch nicht kommen. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist kein Alleinherrscher wie Putin oder Lukaschenko, sondern er ist eingebunden in ein System, das ganz sicher auch, nachdem der erste Schock über diese Aussagen vorbei ist, dann auch reagieren wird. Ich meine insbesondere auch den Kongress.
Na, Sie haben Trump immer schon ein bisschen optimistischer gesehen als ich, glaube ich, ne?
Das ist ja Ihre Aufgabe, das alles zu hinterfragen.
Können wir es trotzdem mal fortsetzen? Was wäre denn, wenn sowas passieren würde, wenn die USA zu diesem Zeitpunkt beispielsweise auch gar nicht mehr in der NATO sein sollten?
Das wird auch nicht so kommen. Auch Amerika braucht Verbündete, gerade hier in Europa. Und vor allem, wenn Amerika oder Trump den Schwerpunkt im indopazifischen Raum sieht für sich selbst. Im Übrigen bräuchte er für den Austritt aus der NATO eine Zweidrittelmehrheit im Kongress und die hat er bei weitem nicht.
Aber wissen Sie, Herr Bühler, was ich an dieser Situation vermisse, also dass die Europäische Union insgesamt vielleicht auch mal deutlich sichtbar und auch deutlich hörbar so eine Art Stoppschild hochhält. Oder hält man sich da zurück, weil man selbst nicht den Zorn von Trump auf sich ziehen will? Kann ja sein, dass er dann auch damit pokern würde.
Also erstmal haben die Grünen das selbst ja ein Stoppschild hochgehalten. Es gibt eine Umfrage, die habe ich gerade gestern gelesen. Die Umfrage ist aus der letzten Woche und da haben sich 85% der Grünländer gegen eine Zugehörigkeit zu den USA ausgesprochen. Die Insel gehört den Grönländern, ist die Botschaft. Sie entscheiden, was die Zukunft ihrer Insel ist. Das, glaube ich, muss man respektieren. Und was die Europäische Union angeht, beziehungsweise Mitgliedstaaten der Europäischen Union, insbesondere Dänemark, da ist ja einiges hinter den Kulissen im Gange. Die dänische Ministerpräsident war ja auch gestern in Berlin und ist danach nach Paris und Brüssel weitergereist. Also hier gibt es schon Diplomatie und hier werden sicher deutliche Worte gesprochen intern. Und man kann davon ausgehen, dass dort ein gemeinsames Konzept erarbeitet wird, wie man da vorgehen will. Die Europäische Union als Institution sehe ich da nicht, denn wie gesagt, Grönland gehört nicht zur Europäischen Union.
Na, dann habe ich ja was für Sie jetzt. Dann will ich mal noch eine Person einführen, die wir hier im Podcast bislang überhaupt noch nicht erwähnt haben, und zwar den österreichischen General Robert Brieger. Das ist der Vorsitzende des Militärausschusses der Europäischen Union, damit aktuell quasi Europas oberstem Militär. Der hat jetzt ein Interview mit der Welt am Sonntag gehabt und da hatte gemeint, ich zitiere mal: Aus meiner Sicht wäre es durchaus sinnvoll, in Grönland nicht nur wie bisher US-Streitkräfte zu stationieren, sondern auch eine Stationierung von EU-Soldaten in Erwägung zu ziehen. Das wäre ein starkes Signal und könnte zur Stabilität in der Region beitragen. Zitat Ende, wie gesagt, General Robert Brieger. Herr Bühler, wie finden Sie denn eine solche Überlegung?
Also ich werte das als die persönliche Auffassung von General Brieger. Er kann ja nur dann offizielle Vorschläge machen, wenn er das Militärkomitee hinter sich weiß. Das ist ja nicht der Fall. Das ist insofern schon bemerkenswert. Wir haben ja mal gesprochen davon, als wir über den Generalsekretär der NATO gesprochen haben, und das trifft auch zu auf den Vorsitzenden des Militärausschusses der NATO, dass sie eigentlich nur dann öffentlich etwas sagen, wenn sie tatsächlich einen Beschluss des NATO-Rats oder des Militärkomitees haben. Bezeichnend ist ja auch das Schweigen der dänischen Regierung zu diesem Vorschlag. Grönland ist NATO-Territorium und es sind dort NATO-Soldaten stationiert, die meisten sind Amerikaner. Nun kann man den Anteil an europäischen NATO-Staaten natürlich vergrößern, aber eine Rolle der Europäischen Union sehe ich dabei nicht. Bei aller Wertschätzung für General Brieger, aber das ist so meine Auffassung dazu, der Schutz des Nordatlantiks und der Arktis ist Aufgabe der NATO. Dafür haben wir sie, dafür haben wir dieses nordatlantische Verteidigungsbündnis.
Okay, dann Punkt zum Thema Grönland. Weil wir aber bei General Brieger und dessen Interview mit der Welt am Sonntag sind, wenn man den als Journalist schon mal an der Angel hat, dann fragt man den natürlich auch zum Ukraine-Krieg und auch zur Zeit nach diesem Krieg dazu, wie ein möglicher Waffenstillstand oder Frieden überwacht und gewährleistet werden könnte. Hier geht es natürlich auch um den Einsatz von Soldaten aus EU-Ländern. Zu Brieger komme ich dann gleich. Ich will aber zunächst mal noch eine Frage von Samuel Rischmüller bei Ihnen abwerfen, Herr Bühler, damit wir da grundsätzlich Klarheit haben. Ich zitiere mal. In der letzten Folge ging es auch um Friedenstruppen und die Aussage von Herrn Kiesewetter. Hier ist mir ein Unterschied aus der Erinnerung zur Aussage zu Frau Baerbock aufgefallen. Sie sagte, auch Deutschland würde sich an einer Friedensmission beteiligen. Damals wurde es als Fehl am Platze bewertet. Heute hieß es dann, es sei richtig, das nicht auszuschließen. Vielleicht können Sie Herrn Bühler mal fragen, wie er zu den zwei unterschiedlichen Bewertungen der eigentlich gleichen Aussage kommt, aus meiner Sicht zumindest. Beste Grüße. Zitat Ende. Ein paar Sätze vielleicht von mir mal zunächst. Es mag jetzt kleinlich klingen, aber bei solchen Formulierungen ist es manchmal sicher auch notwendig, auf ganz kleine Unterschiede zu achten. Also soweit mir das erinnerlich ist, haben Baerbock und Kiesewetter eben nicht das Gleiche gesagt. Die eine kann sich vorstellen, dass da auch deutsche Soldaten mitmachen. Der andere, der will es nur erstmal nicht ausschließen, was ja im Grunde so viel heißt wie, lass uns später drüber reden. Oder haben Sie, Herr Bühler, das anders in Erinnerung?
Nein, habe ich nicht anders in Erinnerung. Es ist genauso, wie Sie es sagen. Ich habe ja in der letzten Sendung gesagt, dass man vor der Frage, wer die Truppen stellt, noch viele Fragen beantworten muss. Zunächst zu dem Ob überhaupt. Werden wir überhaupt Friedenstruppen bekommen? Dann zu dem Wie. Also welches Mandat wird so eine Friedenstruppe bekommen? Durch wen? Wer mandatiert es? Die Aufgaben im Einzelnen, was muss gemacht werden, wer soll diese ganze Truppe führen? Und dann ganz am Ende steht dann die Frage, wer stellt die Truppen dafür? Und ist das Ganze auch akzeptabel für beide Kriegsparteien? Auch das ist natürlich eine Frage, die sich sofort stellt. Und die Botschaft des Abgeordneten Kiesewetters war, und ich finde das richtig, zum jetzigen Zeitpunkt sollte nichts ausgeschlossen werden. Und das ist ja erfolgt vom Bundeskanzler und von anderen Politikern.
So, und nun wollte ich also General Brieger kommen, auch zu den möglichen EU-Soldaten in der Ukraine. General Brieger, Vorsitzender Militärausschuss der EU. Da, vielleicht ein Satz noch kurz zu dieser Funktion, Herr Bühler. Welche Rolle spielt denn der Chef dieses Militärausschusses, ganz unabhängig von der konkreten Person, die das Amt hat? Ist das nur ein, um es mal salopp zu sagen, Grüß August oder hat der was zu sagen?
Also in der EU gibt es wie in der NATO auch diesen Militärausschuss. Das ist das Gremium der Generalstabschefs der 27 EU-Staaten. Das heißt, der deutsche Generalstabschef, wir nennen ihn Generalinspekteur, nimmt da teil, wie seine Kollegen. General Brieger ist der Vorsitzende, er leitet also die Sitzungen des Militärausschusses, bestimmt die Tagesordnung, vermittelt unter EU-Staaten, sucht Kompromisse, um Einstimmigkeit zu erzielen in bestimmten Fragen. Daneben ist er der militärische Berater der Kommission, insbesondere für die Außenbeauftragte, Frau Kallas. Also es ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe. General Brieger war vorher österreichischer Generalstabschef, war also schon Teil dieses Gremiums und wurde, und das ist auch bemerkenswert, er wurde danach von den anderen 26 zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Also es sagt auch was zur Kompetenz von Robert Brieger aus.
Dann haben wir das auf jeden Fall klargestellt. Nun hat er sich ja zu einer möglichen Beteiligung von EU-Soldaten an einer möglichen Friedensmission geäußert, was den Ukraine-Krieg betrifft. Ich will mal hinten anfangen bei der Frage, inwieweit man den dann dort stationierten Soldaten auch erlaubt, eine Waffenruhe notfalls mit Gewalt durchzusetzen. Da sagt er, ist eine politische Entscheidung, aber aus seiner Sicht wohl notwendig. Ich nehme an, Herr Bühler, dass Sie da keinen Widerspruch anmelden würden.
Nein. Wenn man eine Friedenstruppe einsetzt nach so einem Krieg, dann muss es ein robustes Mandat sein, um den Waffenstillstand auch durchsetzen zu können. Die Alternative dazu wäre eine Beobachtermission, wie wir sie zwischen Israel und dem Libanon haben, wie wir sie zwischen Nordkorea und Südkorea haben. Eine Beobachtermission, die eigentlich nur die Verstöße der Waffenruhe zählen kann. Und das hatten wir in der Ukraine schon mal mit der OSZE. Ich glaube, da ist niemandem gedient, wenn man sowas wiederholen wird.
Und was die Größenordnung einer solchen Militärpräsenz betrifft, da spricht Brieger von einem höheren fünfstelligen Bereich. Reicht das aus Ihrer Sicht, also bei einem robusten Mandat?
Also das ist eine Größenordnung, die ich auch von anderen schon gehört habe. Aber ich will mich da an diesen Rechenübungen zu diesem Zeitpunkt nicht beteiligen. Also über das Mandat hinaus wären ja hier noch die Aufgaben im Einzelnen zu betrachten. Also zum Beispiel soll eine Flugverbotszone eingerichtet werden, soll eine Seegrenze abgesichert werden, gibt es Pufferzonen, die berücksichtigt werden müssen und dergleichen mehr. Und daraus ergibt sich in Verbindung mit der notwendigen Versorgung und des notwendigen Schutzes dann eine Personalstärke einer Friedenstruppe.
Brieger meint, dass eine Mission denkbar wäre, die von den Vereinten Nationen mandatiert ist, der dann nicht nur Europäer, sondern auch Soldaten aus dem globalen Süden oder dem Kaukasus angehören könnten. Erstmal nur kurz, UN-Mandat, Herr Bühler, ginge für Sie auch in Ordnung?
Ja, das wäre eigentlich die beste Lösung, ein Mandat durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Wobei wir wissen, dass in diesem Rat auch Russland sitzt als ständiges Mitglied und noch dazu mit Vetorecht. Also mit dem Mandat allein ist es ja nicht getan. Es gibt bei solchen Missionen, die über längere Zeit dann auch gehen, eine ständige Berichtspflicht von der Mission an den Sicherheitsrat. Das würde bedeuten, dass Berichte der Friedensmission über Verstöße von Russland an den Sicherheitsrat durch Russland blockiert werden könnten. Also da muss man sich in so einem Fall Mechanismen einfallen lassen, die sowas verhindern können. Und ich glaube, das wird schwierig. Das wird also ganz schwierig sein, ein solches VN-Mandat zu bekommen. VN-Mandat bedeutet aber auch nicht, dass die Vereinten Nationen eine solche Friedenstruppe selbst führen sollte. Das wäre bei weitem die größte Friedensmission, die wir weltweit bisher hatten. Und da sind nach meiner Erfahrung die Vereinten Nationen weniger geeignet, eine solche Truppe führen zu können, insbesondere wenn sie sich zwischen zwei hochgerüstete Armeen stellen muss und einen Waffenstillstand absichern muss.
Und abgesehen von der Führung, wenn die Kriegsparteien sagen, also okay, wir akzeptieren auch Soldaten aus Ländern des globalen Südens, wie der Herr Brieger das gesagt hat, dann ist das für Sie auch nachvollziehbar und okay?
Das ist für mich nachvollziehbar und okay, politisch auch wichtig wahrscheinlich. Deshalb würde ich sagen, ja, sicher, es ist okay für mich, wenn Sie die notwendigen Fähigkeiten mitbringen.
Ja. Nun hat Brieger aber gesagt, dass nicht nur Europäer mitmachen könnten. Nicht nur klingt jetzt in meinen Ohren erstmal wie, dass es hauptsächlich Europäer sein sollen. Und wörtlich wird Brieger dann wie folgt zitiert in dem Interview, das lese ich kurz vor. Die EU-Soldaten wären sicherlich in der Lage, einen substanziellen Beitrag zu leisten. Ich denke, die EU-Mitgliedstaaten könnten, abhängig von einer politischen Entscheidung, ebenfalls ein beachtliches Kräftedispositiv für die Überwachung eines Waffenstillstands bereitstellen. Zitat Ende. Herr Bühler, bevor wir das mit dem politischen Ja oder Nein in Bezug auf EU-Soldaten besprechen, wie schätzen Sie denn das ein, rein vom aktuellen militärischen Potenzial? Könnten die EU-Staaten tatsächlich ein beachtliches Kräftedispositiv dafür aufbringen?
Also wenn es um Krieg und Frieden geht und wenn es von beiden Kriegsparteien gewünscht wird oder zumindest akzeptiert wird, dann werden wir uns da nicht entziehen können. Es geht ja schließlich um Europa und deshalb glaube ich, ist es auch nachvollziehbar, dass Robert Brieger sagt, es können sich auch Truppen aus dem globalen Süden beteiligen, mit meiner Einschränkung, wenn sie die richtigen Fähigkeiten mit dabei haben. Aber auf der anderen Seite Darf der Schutz des NATO-Territoriums bei einem solchen Friedenseinsatz größeren Umfangs der Europäer nicht vernachlässigt werden? Es ist ja nicht damit getan, Soldaten in die Ukraine zu schicken. Es werden da auch erhebliche Kräfte in den Entsendestaaten gebunden sein, um diese Kräfte zu versorgen. Und man muss natürlich auch immer die Rotation mitdenken. Das ist ja kein kurzer Friedenseinsatz, sondern es wird ein längerer Friedenseinsatz.
Und dann die Frage mit dem politischen Go oder eben nicht. Also was ist, wenn die Russen sagen, nö, wollen wir nicht. Dann haben sich doch all diese Diskussionen, ob ein Deutscher oder EU-Soldaten teilnehmen sollten, übrig. Sprich, also es ist doch eigentlich müßig, derzeit darüber zu diskutieren. So habe ich das, glaube ich, bei Ihnen auch schon mal herausgehört hier im Podcast.
Ja, genau, habe ich so gesagt. Aber als Sie es jetzt nochmal aufgeworfen haben, nochmal angesprochen haben, na, dann haben wir es halt nochmal besprochen.
Okay. Ich will das Thema mal noch abrunden mit einer Mail, die wir aus der Schweiz bekommen haben, und zwar von Franz Marti. Hier ist das Stichwort Sicherheitsgarantien, das Sie heute auch schon angesprochen hatten. Ich zitiere mal die Mail. Ich wundere mich, dass das Budapester Memorandum und die Verpflichtung der westlichen Schutzmächte USA und Großbritannien nicht mehr thematisiert wird. Auch im Hinblick auf eine neue mögliche Schutzgarantie bei einem Waffenstillstand zeigt das Budapester Memorandum doch täglich auf, was solche Vereinbarungen wert sind. Leider nichts. Bevor man neue Versprechen abgibt, müsste man sich deshalb klarer sein, was dies im Ernstfall heißt. Man müsste aktiv eingreifen. Aber das will und kann man nicht. Ich habe diesbezüglich von den USA und Großbritannien noch nie etwas gehört. Eigentlich müssten sie gegenüber Russland doch wenigstens drohen. Oder bin ich da einfach zu naiv? Zitat Ende. Aus dieser Mail, wie gesagt, von Franz Marti aus der Schweiz.
Also ich glaube, wir sind uns da einig, das Budapester Memorandum von 1994, das war eine politische Erklärung, das war keine wirkliche Sicherheitsgarantie, sondern hatte zum Zweck, dass Staaten wie die Ukraine, Kasachstan und Belarus, da gab es eigene Abkommen, dass also die Ukraine den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet und die ehemals sowjetischen Atomwaffen vernichtet oder an Russland übergibt. Also in dieser politischen Erklärung, da wird abgehoben auf die Unverlässlichkeit der Grenzen, Gewaltverbot durch die VN-Charta. Es wird betont, dass es verboten ist, Nuklearwaffen gegen Staaten einzusetzen, die keine Nuklearwaffen besitzen. Die einzige Verpflichtung, die dann drin steht für die USA und für Großbritannien und Russland als Garantiemächte, ist, den VN-Sicherheitsrat einzuschalten und sich bei Konflikten zu beraten. Also mehr ist das nicht. Ich glaube, und zum zweiten Teil der Frage, Verantwortung ist da schon angenommen worden. Auf der USA-Seite und auch auf der Seite Großbritanniens. Das Abkommen ist seinerzeit von Bill Clinton als Präsident ermöglicht worden bzw. herbeigeführt worden in Verhandlungen. Und Clinton hat auch nach der Invasion Russlands in der Ukraine gesagt, dass er sich mitschuldig fühlt, dieses Abkommen herbeigeführt zu haben. Also da ist durchaus ein Verantwortungsbewusstsein auch öffentlich spürbar. USA und Großbritannien sind große Unterstützungsstaaten der Ukraine, das ist das eine. Und jetzt kommen wir zur Drohung, die Sie da fordern. Ja, das hat es auch schon gegeben. Die USA haben in einer Phase des Krieges, das war im zweiten Halbjahr 2022, in dem in Russland immer mal wieder ein möglicher Einsatz von taktischen Nuklearwaffen diskutiert wurde, durchaus gedroht mit nichtnuklearen Raketen die russische Armee in der Ukraine und auch im Schwarzen Meer anzugreifen.
Okay, dann sind wir noch kurz in der Abteilung mit ein paar weiteren Hörerfragen. Die erste, Herr Bühler, betrifft die neue Litauen-Brigade der Bundeswehr. Die Frage von Joachim Reiner aus Baden-Württemberg, ganz kurz. Warum wird so nah an der Grenze stationiert? Ist da nicht die Gefahr groß, dass sie schnell überrannt würde und so Tatsachen geschaffen würden? Wäre eine Aufstellung weiter hinten im Sinne einer flexiblen Verteidigung nicht sinnvoller? Zitat Ende.
Ja, Herr Reiner, aus militärischer Sicht haben Sie natürlich recht, aber In Litauen ist eben die Hauptstadt und das, damit das Wichtigste Litauens relativ dicht an der belarussischen Grenze. Und der zweite Grund liegt darin, dass der Zugang zum Baltikum, der sogenannte Suwalki-Korridor, den Sie ja sicher kennen, wenn Sie so eine Frage stellen, offen gehalten werden muss. Und deshalb bestimmt die Geografie und die politischen Grenzen im Grunde genommen den Stationierungsort dieser Brigade. Das Zweite ist wichtig, dass wir uns immer vor Augen halten, der Auftrag der in Litauen eingesetzten Truppenteile ist die Abschreckung. Und sie muss so gestaltet sein, dass sie auch wirksam ist. Sollte tatsächlich ein Angriff stattfinden, wenn also die Abschreckung nicht wirkt, dann gibt es Verteidigungspläne, über die ich natürlich nicht reden darf, weil sie geheim sind. Nur vielleicht so viel. Wir sehen häufig nur die Landstreitkräfte. Aber natürlich spielen Luft- und Seestreitkräfte mit ihren weitreichenden Waffensystemen in der Verteidigung des Baltikums eine ganz große Rolle. Mehr darf ich nicht sagen.
Okay. Jetzt mal eine Frage ganz anderer Art, aber vielleicht sind es ja mehr Menschen, als man denkt, die das auch betreffen könnte. Es geht um eine Mail, die uns Rüdiger Hensel aus Trippstadt-Langensohl geschickt hat. Trippstadt-Langensohl, das ist ein bisschen südlich von Kaiserslautern. Und er schreibt, den Einsatz will ich wörtlich zitieren, die EASA, das ist die Europäische Agentur für Flugsicherheit, hat mit Schreiben vom 9.01.25 Fluggesellschaften davor gewarnt, über den russischen Flugraum zu fliegen. So, nun schreibt uns Herr Hensel, dass er mit einer bestimmten Fluggesellschaft in ein bestimmtes Land in Asien fliegen möchte, ich glaube Ende Februar, und möchte von Ihnen wissen, Herr Bühler, wie Sie dieses Risiko einschätzen. Zunächst mal, Herr Hensel, also letztlich können Sie das möglicherweise auch alles selbst gut rausbekommen. Es gibt ja Flightradar24 oder flightaware.com, da kann man Flugrouten verfolgen. Ich habe mal gestern nachgeschaut, also die Maschine Ihrer Gesellschaft, die flog dann über Rumänien, dort dann über so einen kleinen Zipfel des Schwarzen Meeres, über die Türkei, Armenien, Aserbaidschan, dann Turkmenistan und so weiter. Vielleicht kann ich die Frage an Herrn Bühler deswegen mal ein bisschen eingrenzen. Also die Strecke über Armenien, Aserbaidschan, das ist ja auch 100 Kilometer eigentlich weg von Grozny zum Beispiel, wo es ja vor gar nicht allzu langer Zeit den Zwischenfall gegeben hat. Wenn Sie fliegen würden, Herr Bühler, würden Sie sich Sorgen machen?
Also zu so einem Einzelfall kann ich natürlich nicht sagen. Für die sicheren Flugrouten sind die Fluggesellschaften verantwortlich, zusammen mit den Kontrollbehörden der Länder, die da überflogen werden müssen. Und deshalb haben sie ja auch die Fluggesellschaft nicht genannt und auch den Platz nicht genannt, der angeflogen werden soll. Aber ich will grundsätzlich dazu antworten, denke ich. Informationen kann man sich holen von der Seite Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes beispielsweise. Oder man kann zu seiner Fluggesellschaft gehen und das nochmal zu hinterfragen. Wobei, wenn man da auch nicht sicher ist, auch wenn sie Flugpfade festgestellt haben auf dieser Flightradar-App, dass das auch bei Ihrem Flug dann auch zu der Fall ist. Denn das sind ja Flüge, die in der Vergangenheit liegen. Und zukünftige Flüge können ganz anders geführt werden, wenn die Flugkontrolle das so will. Ganz allgemein würde ich nicht über Kriegsgebiete fliegen, in denen Waffen eingesetzt werden, Flugabwehrwaffen auf täglicher Basis, die eine so hohe Reichweite haben, die ja mehrere hundert Kilometer betragen kann und vor allen Dingen in der Höhe auch jenseits der 10.000, 12.000 Meter liegt, in der die Flugzeuge auf der Reiseflughöhe sind. Also da sollten Sie sich nochmal informieren, denke ich, beim Auswärtigen Amt oder auch bei Ihrer Fluggesellschaft und dann die Entscheidung treffen.
Das klingt für mich so, wenn ich Sie jetzt interpretiere, Herr Bühler, Sie müssen da auch gar nichts mehr zu sagen, als würden Sie, wenn Herr Hensel Ihnen eine Einladung aussprechen würde, wollen Sie uns nicht auf diesen Flug begleiten, wir kaufen Ihnen alles, dass Sie diese Einladung nicht annehmen würden. Okay, letzte Frage für heute zum eigentlichen Kriegsgeschehen noch, die kommt von Jörg Trefts. Zitat, Herr Bühler sprach über den Landgewinn der letzten Zeit durch die Russen und dass dieser in Relation nicht so groß war. Aber eventuell geht es Putin im Moment gar nicht um Quantität, sondern um die Qualität der gewonnenen Gebiete, sprich darum, was unter der Erde liegt. Die seltenen Erden und andere Rohstoffe, sage ich mal dazu. Unter einem der zuletzt eingenommenen Dörfer, so las ich, liegt Lithium oder auch Lithium im Wert von einigen Milliarden Dollar. Was ist Ihre Meinung dazu? Fragt, wie gesagt, Jörg Trefts.
Ja, das ist willkommener Beifang, so würde ich es vielleicht ausdrücken. Das ist nicht das ursprüngliche Kriegsziel. Es geht in diesem Krieg nicht um Bodenschätze. Aber natürlich nimmt man gerne Lithium oder auch andere Bodenschätze. Die Kohle, Bokrovsk gerade, da hat die Mine dicht gemacht, sehr wichtig für die Stahlherstellung in der Ukraine. Aber auch sehr nützlich für die Stahlherstellung in Russland. Also ich denke, dass die anderen Kriegsziele dominierend waren, aber Sie haben durchaus recht, das nimmt man gerne mit und nutzt das für eigene Zwecke, so wie man auch den Weizen für eigene Zwecke genutzt hat und verkauft hat, den man vorher in den besetzten Gebieten beschlagnahmt hat.
Okay, und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse, für Ihre vielen Mails und Anrufe mit Lob, Kritik, Anmerkungen, Geschichten. Wenn Sie derlei auf dem Herzen haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder, gleichfalls am Mittwoch. Das müsste der 5. Februar sein. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Das ist der 5. Februar. Gern geschehen, Herr Deisinger, dann bis nächsten Mittwoch.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.